Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Das letzte Heimspiel unserer Recken im Kalenderjahr 2024 ist gespielt. Nach einem furiosen Comeback hat die Mannschaft von Christian Prokop den HC Erlangen geschlagen. Jetzt stehen noch 2 Auswärtsspiele kurz vor und nach Weihnachten an. Und dann ist die Hinrunde der HBL-Saison 24-25 tatsächlich auch schon durch. Das ist genau der richtige Zeitpunkt für unsere letzte Auszeit im Jahr 2024, wo wir natürlich wieder über das aktuelle sportliche Geschehen sprechen werden. Und auch einen Jahresrückblick machen werden, denn dieses Jahr hatte wieder mal so wahnsinnig viele Recken-Highlights parat. Man könnte sagen, das Motto dieser Podcast-Folge ist so ein bisschen, das Beste kommt zum Schluss. Man könnte auch sagen, der Chef kommt zum Schluss, denn der Gast heute oder mein Gast im Studio hier ist Eike Korsen, der Geschäftsführer unserer Recken. Moin Eike.
Moin und danke für die Vorschusslorbeeren, Yannick. Ich hoffe, dass wir das mit kurzweiligen Minuten jetzt auch in die Tat umsetzen.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Bevor wir in die Themen, die ich gerade angerissen habe, einsteigen, möchte ich erstmal von dir wissen, ich habe es gerade gesagt, also letztes Heimspiel durch, aber 2 Auswärtsaufgaben stehen eben noch an für die Mannschaft. Wie steht's um deine Weihnachtsstimmung? Also ist schon ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgekommen oder ist noch zu viel Stress dazu?
Das ist ja so, wenn man schon ein paar Jahre in der Handball-Bundesliga unterwegs ist, dass das immer so ein ganz plötzlich kommt, weil man ja meistens noch ein Weihnachtsheimspiel oder auch ein Nachweihnachtsheimspiel hat. In diesem Jahr sind es 2 Auswärtsspiele, da muss ich mich auch noch einen Moment dran gewöhnen, weil die Atmosphäre ist ja sonst immer besonders. Deswegen ist es jetzt für mich noch nicht so realistisch. Aber ich freue mich auch immer, weil dieser Zeitpunkt über den Jahreswechsel ist auch mal da, wo wir auch mit der Geschäftsstelle und dann am Ende auch ich persönlich mal durchschnaufen können, neue Energie sammeln und natürlich auch ein bisschen reflektieren, was war und wo wollen wir vielleicht auch hin.
Das mit den finde ich auch ein bisschen schade persönlich, muss ich sagen. Aber wir hatten ja sozusagen so ein halbes Weihnachtsspiel. Das war unser Weihnachtsspiel, was wir gegen den HC Erlangen erlebt haben. Und da würde ich jetzt direkt auch mal einsteigen, weil es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Heimspiel. Zum einen erstmal aufgrund des Spielverlaufs. Also erinnern wir uns nochmal, wir gehen in die Pause nach einer, ja, nicht so dollen ersten Halbzeit, sage ich mal so, mit 5 minus und dann kommen wir aus der Pause raus und legen dann einen 10-0 Lauf hin. Ich glaube 16 Minuten und 19 Sekunden macht Erlangen da kein einziges Tor, echt verrückt. Also ich habe in der Halle in viele ungläubige Gesichter geguckt. Wie hast du das Ganze erlebt?
Ich habe es nur so halb mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so verlauten lassen kann. In der Halbzeit bin ich in einem Gespräch mit einem sehr langjährigen und intensiven Partner verstrickt gewesen, positiver Natur, sodass ich die ersten Minuten verpasst hatte. Wir haben dann immer mal ein bisschen gelauscht und haben gesagt, okay, das sieht ganz gut aus. Die Halle ist explodiert. Es gab eine Auszeit, dachte ich, das haben wir nicht gemacht. Und als wir dann aber reingegangen sind, ich glaube, es stand dann +2 oder +4 sogar für uns und dann aus -5 zur Halbzeit, dann ein +2 oder +4, ich weiß nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war zu machen. Da musste ich mir schon die Augen reiben. Ich habe dann 3 Leute bei uns im Umfeld mal gefragt, ob das richtig ist auf der Anzeigetafel oder ob es wirklich sich jemand verklickt hat. Das war schon sehr besonders, das kann man nicht anders sagen.
Ja, der hat da glaube ich auch, Martin Schwalb hatte glaube ich beide Auszeiten da innerhalb von 5-6 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt verbraten. Muss da wahrscheinlich auch, weil bei seinen Jungs ging ja gar nichts mehr. Und bei uns lief dann eben alles inklusive im Tor, wo dann Joel Berlehm plötzlich alles dicht gemacht hat. Also wahnsinnig krasses Spiel. Und ich habe sogar jetzt die Tage gehört, dass Stefan Kretschmer, der schon viel Handball in seinem Leben gesehen hat, gesagt hat, dass er das noch nicht erlebt hat. 16 Minuten, kein Tor für eine Mannschaft zu Beginn einer Halbzeitpause.
Also ich bin jetzt nicht der übelste Statistiker. Ich wurde auf alle Fälle von verschiedenen Stellen damit konfrontiert, ob wir schon mal einen 10-0-Lauf hätten, ob wir schon mal so lange kein Gegentor kassiert haben und ob es das überhaupt schon mal gegeben hätte. Ich habe ehrlicherweise der Antwort noch nicht nachgespürt. Vielleicht hast du es vorbereitet, ansonsten wäre das etwas für den Jahreswechsel, wo wir vielleicht mit unserer Kommunikationsabteilung nochmal näher drauf gucken. Vor allen Dingen nehme ich aber mit diese Begeisterung und auch diese Überzeugung der Mannschaft, dass man nach einer wirklich sehr, sehr, nennen wir mal positiv, durchwachsenen ersten Halbzeit, wo wir eigentlich keinen so richtig, also weder die Hand an den Ball noch irgendwie Fuß in der Abwehr an den Boden gekriegt haben, ja, dass wir dann so dominant und so stabil zurückkommen können, das ist etwas, was sicherlich auch bezeichnend ist, weil in dieser Qualität und auch in der Häufigkeit, also es hat mich sehr stark in der Halbzeit auch schon, also vor dem Turnaround an das Spiel in Wetzlar Anfang der Saison auswärts erinnert zur Halbzeit, wo wir auch nicht so richtig wussten, wie kriegen wir das jetzt noch gedreht und diese Qualität jetzt auch reproduzierbar hinzukriegen, das ist auch schon ein neues Niveau und das honorieren sicherlich auch die Zuschauer, genauso wie sie dazu beitragen, weil ohne diesen Glauben und diesen Push von den Rängen kann man einfach so einen Lauf nicht und so eine euphorisierte, wenn ich da Bilder gesehen habe von eigentlich allen Spielern nach so einem Tor in dem Lauf, das war ja Gänsehaut. Ich habe mir das abends natürlich diese Minuten nochmal angeguckt, dann ja. War nicht gut zum Einschlafen. Hat dann noch einen Moment länger gedauert, bis ich runtergefahren bin.
Übrigens, ja.
Aber das war schon sehr bemerkenswert und mit einem Abschlusssatz, bevor ich jetzt hier zu viel schwadroniere, das ist sinnbildlich, dieses Gefühl in diesem Momentum, was da die 10.000 Leute mit uns und alle vom Fernsehbildschirm gesehen haben, was ich jetzt auch Hannover und dem Sportpublikum zuwerfen will. Keine Ahnung, wie lange diese Welle reißt. Oder bis sie mal vielleicht reißt, gerne nicht, wenn es der Fall ist. Aber so ein Momentum muss man auch volles Programm genießen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich in so einer Ausprägung. Und darum geht's. Sowas auch zu genießen und auch einen Moment innezuhalten. Und das passt vielleicht auch zu Weihnachten.
Und über diese Begeisterung sprechen wir später auch noch, wenn wir dann so ein bisschen mal den gesamten Jahresrückblick nochmal betrachten wollen, weil das ist ja jetzt auch kein Einzelfall gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Das haben wir häufiger erlebt in diesem Jahr. Kommen wir dann, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne auch noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der das Spiel besonders gemacht hat gegen Erlangen. Denn wir haben ja vor dem Spiel oder in den Tagen vor dem Spiel erfahren, dass Bernd Gessert, der langjährige Hauptsponsor, Geschäftsführer von CP Pharma, leider verstorben ist. Es gab dann eine sehr bewegende Schweigeminute in der Halle wir haben natürlich auch vorher oder vor dem Spiel schon, oder wir beide hatten da schon drüber gesprochen, über die Bedeutung von Bernd Gessert und was er alles getan hat für die Recken, für Handball in Hannover, für die Gesellschaft und so weiter, und sind da eigentlich immer auch zu dem Schluss gekommen, und das hast du auch mehrfach betont, dass man das eigentlich mit Worten gar nicht so richtig beschreiben kann, wie viel Bernd für uns alle, für den Handball, wie ich es gesagt habe, getan hat, oder?
Ja, das ist ja mit einer jahrzehntelangen Unterstützung als Hauptsponsor. Ich glaube, das ist das Offensichtlichste, was man hat. Aber diese Begegnung und die Beziehung ging ja viel tiefer und viel weiter. Also das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, glaube ich, wenn man es draußen hört und das so aus dem nächsten Umfeld noch nicht so gespürt hat. Aber wir sprechen ja wirklich von Reckenfamilie. Das war wie ein Teil des Familienunternehmens über die ganzen Jahre. Und auch die Begegnungen, die mir da in den Sinn kommen. Also ich habe so ein Reckenalbum. Ich glaube, das lag dran, weil ich damals mein Telefon umgestellt habe. Das erste Bild, was da ist, ist unser gemeinsames Bild, Bernd Gessert, mit der kleinen Reisegruppe damals, 2013, beim ersten Auswärtsspiel in Schaffhausen. Das lächelt mir jedes Mal an, wenn ich irgendwo in meinen Reckon-Reminder-Ordner sozusagen reingucke. Und da gibt's ja auf der Wegstrecke, in meiner Wegstrecke jetzt 15 Jahre, so viele Begegnungspunkte, die auch über das Sportliche deutlich hinausgehen, dass ich schon sagen kann, dass ich da auch persönlich, und nicht nur ich, sondern auch meine Familie in der Umgebung, weil auch da gab es ganz sehr, sehr viele Begegnungen. Das war immer ein großer Wert für Bernd, den auch unsere Mannschaft immer im Kreise des Saisonauftakts mit ihren Familien beim sogenannten Grillen am Teich in großer Form erlebt hat. Das ist schon sehr tiefgehend, sehr emotional ergreifend, und es war jetzt am Ende so, dass wir uns auch persönlich jetzt nicht mehr ewig überrascht sind, dass das passieren kann. Und trotzdem hat es mich dann ein paar Mal übermannt, muss ich sagen, als ich dann Ramona, meine Partnerin, angerufen habe. Da sind dann schon ein paar Tränen geflossen, dass ich erstmal einen Moment nicht weiterfahren konnte. Und das spürt man auch. Und was ich aber auch als großen Wert von Bernd immer gesehen habe, er hat immer ein besonderes Augenmerk dafür gehabt, dass es seinen Menschen in seiner Umgebung auch gut geht. Und diese Leichtigkeit des Seins, die damit einhergegangen ist, aus dieser großen Herzlichkeit, die er verkörpert hat, das ist auch ein Stück weit das, was wir weiterleben können. Und das, was er uns immer in die Hand gegeben hat, weil er nun auch jemand war, der, ich glaube, auf ein sehr, sehr erfülltes Leben zurückblickt, wo die Recken und der Handball eigentlich so ganz unerheblicher Teil, glaube ich, waren. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass wir ein Vehikel haben, anders als vielleicht bei anderen Zusammenhängen, wenn man sich verabschieden muss, dass diese Werte, die so integral in dieses Projekt der Recken reingeflossen sind, dass wir das weiterleben können und weitertragen können. Für viele, viele, viele junge Menschen auch nach dem Ableben von Bernd weiterhin und einfach dieses Gedenken an ihn an ganz vielen Stellen in Ehren halten. Und das ist etwas, was mir persönlich zumindest diesen Umgang damit ein bisschen leichter macht. Aber auch das ist etwas, was über den Jahreswechsel erst nochmal ein bisschen sacken muss, weil das war jetzt ja auch alles in dieser Zeit sehr, sehr knackig.
Ich habe Bernd natürlich lange nicht so intensiv kennengelernt wie du. Das heißt, ihr habt lange Jahre ja viel, viel miteinander zu tun gehabt. Deswegen hat man das, finde ich, auch gespürt während der Schweigeminute, die ich übrigens sehr, sehr schön fand, den Rahmen, der da nochmal geschaffen wurde, dass dir das in dem Moment auch, glaube ich, nochmal sehr persönlich nahegegangen ist. Oder also zumindest machte das den Eindruck, was ja auch völlig selbstverständlich ist, wenn man eben so eng miteinander zu tun hatte über so viele Jahre.
Es ist ja noch surreal. Also ich habe dann auch hochgeguckt zur Videowand, wo das große Bild und Konterfei von Bernd natürlich abgebildet war. Da guckt man in die Augen und kann sich noch nicht vorstellen, dass ich nicht morgen anrufen kann. und sagen kann, Bernd, ich habe mal was zu besprechen oder ich will einfach mal rumkommen. Und dann macht er die Tür auf, macht den frisch gepressten O-Saft, was unser persönliches Ritual dann in solchen Momenten war. Ja. Das ist jetzt noch nicht so richtig greifbar, dass das so nicht ist. Das muss man ganz klar sagen. Ist aber, glaube ich, auch normal in so einem Moment. Und umso mehr geht's halt drum, dass wir das Andenken in Ehren halten. Und ich habe mir tatsächlich auch die Schweigeminute hinterher nochmal aus, auch in der Wirkung im Fernsehen nochmal angeguckt, weil in dem Moment war ich wirklich sehr, sehr bei mir, auch abgeschirmt, habe die Umgebung nicht so richtig wahrgenommen. Die Wirkung war schon, also auch in der Halle wieder 10.000 Leute, die dann nur eine Stunde später so explodieren können, wie die diesen Moment spüren. Und da waren ja von den 10.000 Menschen jetzt nicht alle, die eine persönliche Beziehung zu Bernd hatten. Da zeigt man aber auch, welche Wirkung dieser Mensch auslöst, dass dann alle das spüren, welche Werte er verkörpert hat. Und dann hoffe ich auch, dass man, auch wenn ich jetzt doch eine ganze Menge Worte schon verloren habe, längst nicht das Lebenswerk von Bernd erfasst haben kann an dieser Stelle, aber dass man trotzdem sagen kann, spürt das, was er erreicht hat. Und spürt das, was hier nicht nur für den Handball, sondern für die gesamte Sportregion erreicht ist. Das ist mir nämlich einmal nochmal wichtig zu sagen. Das Lebenswerk von CP Pharma, von seinem Unternehmen, ich glaube, das steht für sich, wer da drauf guckt, aber auch für die gesamte Sportregion. Wir haben letztes Jahr eine Heim-U21-WM gehabt. Wir haben Eigengewächse gehabt bei der Heim-EM24 dieses Jahr, wenn wir zu die Brücke Richtung Jahresrückblick auch so ein bisschen gucken. Wir haben Silberrecken aus dem eigenen Stall dabei gehabt. Dieses Momentum mit diesem Zuspruch an Zuschauern, was ja sehr, 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 sehr bemerkenswert ist, nicht nur im Handball, sondern generell im Indoor-Sport oder allgemein im Sport. Und all das ist jetzt sicherlich nicht nur allein auf Bernd zurückzuführen, aber er ist der Wegbereiter, an jeder Stelle der Rückhalt und über alles auch immer der Visionär gewesen. Deswegen ist das untrennbar mit diesem Möglichmacher verbunden. Und das wirkt halt nicht nur für den Sport, sondern ich glaube für die gesamte Sportregion Hannover auch deutlich nach.
Bernd wird oder wurde von allen, die ihn besser kannten, auch immer als sehr humorvoller Mensch betrieben. Immer mal einen lockeren Spruch auf den Lippen oder einen Witz. Hast du in den ganzen Jahren, in denen du so viel mit ihm zu tun hattest, so eine, ja, vielleicht so eine Art Lieblingsanekdote zu Bernd, wo du sagst, die ihn auch besonders gut beschreibt, wie er war?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Anekdote da an der Stelle habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier an jeder Stelle wiedergeben kann, weil er auch einen, manchmal auch in schweren Momenten, durchaus einen schwarzen Humor in den Tag gelegt hat, was dem Ganzen eine Leichtigkeit gegeben hat. Was dann aber auch manchmal in Momenten, wo wir ein bisschen kontroverser diskutiert haben, um die besten Lösungen gerungen haben, dann auch mal so seine besondere Art ist, uns mal zu challengen und zu pricken. Also nach dem Spiel gegen Erling hätte er wahrscheinlich gesagt, jo, war ganz nett heute. Spaß beiseite. Da fällt mir jetzt schwer, so einen Moment halt rauszugreifen. Also was sicherlich in Erinnerung bleibt, sind diese Momente, ich hatte es schon angesprochen, Grillen am Teich. Da geht's dann weniger, wenn die gesamten Recken, der Reckenkreis mit Familien ganz bewusst zusammenkommen und dann auch der Eiswagen kommt und die Kinder in leuchtende Augen blicken, dann war das auch der Moment, der ihnen mit am meisten erfüllt hat. Wenn dann auch die Familie insgesamt halt glücklich war und sich ja wohlgefühlt hat. Das ist etwas, was sicherlich sehr, sehr bezeichnend war und vielleicht auch gar nicht so in der Öffentlichkeit ankommen sollte. An der Stelle will ich es trotzdem einmal erwähnen, wenn man das so nennt. Und das Zweite, an was ich denke, er ist auch jemand, der sehr reisefreudig war. Also die Europapokalreisen, ja fast bis zum Letzt jetzt im Frühjahr.
Ja.
Und wir hatten auch das deutliche Vergnügen, zum Beispiel auch Carlos Ortega nochmal im letzten Jahr in Barcelona zu besuchen. Und da sieht man halt auch, weil auch Carlos einer derjenigen war, der als erster mit auch, als er die Nachricht gekriegt hat, das ging ja quer durch die Republik und weit über die internationalen Grenzen hinaus, dann sieht man halt auch, welche Wirkung er nicht nur im Handballkreis, sondern auch in der menschlichen Ebene darüber hinaus erreicht hat. Und das spricht für sich. Und da gibt's ganz viele lächelnde Momente, wenn ich in meinen Recken-Reminder-Ordner und noch mehr, wenn ich in mein Herz reinhöre, die sicherlich bleiben werden.
Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das der Verein, aber auch die Fans genau tun werden, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Werte weiterzuleben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Bernd, wo immer er jetzt auch ist, seine Handballer, wie er, glaube ich, ja immer gesagt hat, auch weiter intensiv verfolgen wird und das mit sehr viel Freude tun wird, weil ich auch glaube, dass wir noch sehr, sehr viel Freude haben werden in den nächsten Jahren mit dieser wahnsinnig tollen Mannschaft. Damit komme ich mal wieder zurück zum Sportlichen und würde gerne noch, bevor wir dann den Blick nach vorne werfen, einmal noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil vor dem Erlangen-Spiel waren die Recken in Kiel zu Gast und da gab es dann seit langer Zeit mal wieder eine Niederlage. Zuvor waren es ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele waren es denn, 12 ungeschlagene, glaube ich. Und da mussten wir dann eben mal wieder eine Niederlage einstecken. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft sich darüber geärgert hat, auch wenn man jetzt sagen kann, THW Kiel auswärts, da kann man auch mal verlieren. Trotzdem gab es den Ärger, weil man, glaube ich, gespürt hat, dass auch mehr möglich gewesen wäre. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist eigentlich der Punkt, dass sie das aber abhaken. Und diese Qualität hast du ja anfangs auch schon angesprochen. Sie kommen gegen Erlangen dann in dieses Spiel, merken, es geht nicht so von selbst. Die erste Halbzeit läuft wirklich sehr holprig. Aber sie schaffen es dann immer wieder in die Spur zurückzufinden. Ist das aus deiner Sicht eine neue Qualität in dieser Saison bei den Recken?
Ja, mit ganz neuen Qualitäten muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und wir müssen auch vorsichtig sein, weil es eine Momentaufnahme ist. Und ich glaube, jetzt in der Rückrunde wird auch keiner mehr kommen und irgendwie ein Momentum angucken oder uns unterschätzen, sondern die Analyse vielleicht auch noch mal ein bisschen schärfer fahren. An dem einen oder anderen Moment haben wir spätestens mal mit dem Abwehrspiel von Christian sicherlich auch vielleicht nochmal einen Gegner überrascht. Das wird in der Rückrunde auch nochmal ein anderes Niveau vielleicht kriegen. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, von komplett neuen Qualitäten zu sprechen. Aber diese Ausprägung, da muss man nur auf die Punkteausbeute und den aktuellen Tabellenstand kommen, das war jetzt ja so vorher nicht irgendwie ein Erwartungshorizont, sondern das ist ja ein Momentum, was sich dann auch selbst bekräftigt hat. Und das dann fällt es dann auch leichter, wenn man dann noch hinterher weiß, dass man das Erlangen-Spiel so gedreht hat, auch auf die Niederlage in Kiel zu kommen. Aber ich hätte es auch sonst erzählt, selbst wenn das jetzt dann vielleicht auch hinterher nicht geklappt hätte. Ich habe das Kiel-Spiel auch so wahrgenommen, dass wir da auch nochmal Grenzen erfahren haben. Und das ist auch in so einer Entwicklung eher etwas, an dem man auch noch wachsen kann. Das heißt, ich habe gar nicht nur so negativ auf dieses Spiel geguckt, weil wenn man auf einzelne Spieler geht, die dann auch besonders bearbeitet wurden in dem Spiel, also ich glaube, das ist die Pfiffe für Renas, das ja. Jedem, der das Spiel geguckt hat, noch in Erinnerung. Und es ist aber nicht nur Renas, sondern auch an anderen Stellen gewesen. Plus die ganze Emotionalität, wo, ich glaube, das darf man auch aus der Halbdistanz sagen, wo Kiel ja auch in der Situation, wo sie waren, auch nochmal deutlich mit der Halle über sich hinausgewachsen sind und dann auch mal nicht diesen Run hat und dann auch nochmal ein, zwei Fehlwürfe gegen Andreas Wolf macht, der eine unbestrittene Qualität auf Weltklasse-Niveau hat, wo es dann eben noch nicht geklappt hat. Aber an diesen Erfahrungen dann jetzt zu wachsen, und das habe ich auch während des Spiels schon gespürt und auch in den Gesprächen hinterher, das ist eigentlich etwas, was uns über kurz, mittel und vor allem auch langfristig extrem helfen wird. Und so gucke ich auf diese gesamte Phase. Klar haben wir neue Qualitäten, klar haben wir neue Erfahrungen. Es ist auch gut, wenn wir so mit Rückschlägen umgehen können, weil das wird ja auf der Wegstrecke irgendwie in irgendeiner Form halt wiederkommen. Es ist ja vermessen zu sagen, dass wir jetzt kein Spiel mehr verlieren würden irgendwo in der nächsten Zeit. Und dafür ist das eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, genau dieses Spiel, Zusammenspiel zu haben. Und die Mannschaft ist stabil, das gibt ein gutes Gefühl. Und dieses Gefühl der Stabilität und des Glaubens an die eigene Stärke, das hat sicherlich jetzt über das halbe Jahr, ohne zu weit vorauszuschauen, eine neue Dimension gewonnen.
Und mit so einem Selbstvertrauen, was eben im Moment da ist, werden die Jungs dann auch die letzten beiden Aufgaben in diesem Jahr angehen. Haben wir vorhin kurz angesprochen. Es sind zwei Auswärtsaufgaben. Kurz vor Heiligabend geht's erstmal jetzt zur MT Melsungen. Und das ist wirklich absolutes Spitzenspiel. Wenn man jetzt gerade auf die Tabelle schaut, dann ist das Platz 1 gegen Platz 2. Also mehr geht wirklich nicht. Was sagt dir dein Gefühl vor dem vorweihnachtlichen Showdown?
Wie so vor vielen anderen Spielen, und in diesem Momentum ist es auch ein bisschen leicht. Ich glaube, du hast es eben schon gesagt, die ganzen Vorzeichen sind so, dass man da hinfahren kann und einfach sich freuen kann auf dieses Spiel. Auf so ein, ich will es gar nicht übererhöhen, Showdown ist vielleicht ein bisschen zu viel vor Weihnachten, das ist dann für das Tabellenbild vielleicht der Fall. Aber wir wissen auch, wie stark die MT diese Saison halt aufgetreten ist. Wir haben auch gesehen, wie da auch Mannschaften, die einen ganz anderen Anspruch noch haben, auch als wir, auch dann gescheitert sind. Ich glaube, das darf man sagen. Deswegen gehen wir da mit voller Konzentration rein. Wir haben diese Woche hoffentlich auch noch mal ein bisschen Energie dafür gesammelt, dass wir das auch hinkriegen nach so einem langen Handballjahr, da auch entsprechend die emotionale wie physische Kraft hoffentlich aufzubringen, und wir gehen ganz mit ganz viel Freude da dran. Das heißt, ich habe jetzt gar kein Gefühl, wie das Spiel ausgehen könnte oder ähnliches, sondern es ist einfach Vorfreude, das zu sehen, weil das wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch Bonuspunkte wären, wenn man da was mitnehmen könnte und in die Situation kommt, was wir sicherlich versuchen und auch glauben, dass wir das können, aber es wären sicherlich Bonuspunkte von der Einsortierung. Deswegen ist das in jedem Fall etwas, wo man mit einer großen Leichtigkeit, großen Vorfreude und auch großen Überzeugung rangehen kann, und dann gucken wir mal, was uns das bringt.
Melsungen unfassbar stabil diese Saison geworden. Einige schon auch überrascht, wie stabil sich die Mannschaft präsentiert. Da haben wir natürlich als Besonderheit immer wieder das Wiedersehen mit Timo Kastening. Das schwingt immer mit bei diesem Duell. Dann haben sie einen unfassbar starken Spielmacher mit Balenciaga, der da unglaublich wirbelt, den Riesen deines Christopans, der natürlich auch schwer zu stoppen ist, und den würde ich, glaube ich, auch nochmal als Schlüssel vielleicht rausheben, den vielleicht ersten Torwart dieser Liga.
Schlüssel, gutes Stichwort.
Schlüssel, genau. Er schließt gern mal sein Tor ab. Das wird, denke ich, aus meiner Sicht auch vielleicht ein Schlüssel sein. Vielleicht stimmst du mir dazu, dass man den Simic da nicht quasi warm wirft, wie man das ja immer so schön sagt.
Ja gut, also wenn wir es Erlangen gleich tun und 60 Minuten kein Tor gegen Simic werfen, dann wird es wahrscheinlich schwer, da Punkte mitzunehmen. Das liegt auf der Hand. Ich würde aber gar nicht, dass die Mannschaft gut ist, zusammenpasst auch, zusammenspielt, sonst erreichst du solche Ergebnisse, das siehst du in vielen Momenten. Und aber für solche Spiele arbeiten wir doch auch. Ja. Und das sieht man auch in unserer Mannschaft, dass es eben eine gute Gleichverteilung, eine gute Mischung ist, wir unterschiedliche Qualitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten halt von verschiedenen Spielern kriegen. Und das heißt, wir haben ja auch verschiedene Waffen und verschiedene Antworten, auch darauf vorbereitet zu sein, vielleicht auch eigene Herausforderungen dann auch dieser starken Mannschaft zu stellen. Und da freue ich mich drauf, das zu sehen, weil ich gucke dann ein bisschen mehr auf unsere Mannschaft, um zu sehen, wie reagieren wir in solchen Momenten, was finden wir da für Lösungen, weil ich echt ja überzeugt bin von diesem Team. Das habe ich am Anfang der Saison schon gesagt und jetzt umso mehr, weil sich das so bewahrheitet hat und vielleicht dann auch zu sehen, wie so Rollen greifen. Also ich will nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Lukas Stutzke kommt zu uns und wie der die letzten beiden Spiele gespielt hat.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn von der Abwehr und auch mit der Gegenstoßthematik. Also da kamen auch ein paar Fans, Zuschauer. Ich glaube, es war auch im Rückschau, wenn man Carsten Pitschika zuhört in der Berichterstattung. Wie hat er den denn gemacht? Und nur so als eindrückliche Momente, die wir am Anfang der Saison vielleicht auch noch torgemäß noch nicht hatten. Deswegen bin ich gespannt, wie wir auch vor dieser großen Hausaufgabe dann unsere Waffen, die wir haben, richtig zum Einsatz bringen.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und die Vorfreude ist, denke ich, bei allen riesengroß. Lass uns sozusagen das Ganze nochmal rund machen mit dem Ausblick, indem wir ganz kurz auch nochmal aufs letzte Spiel schauen. Das ist dann nach Weihnachten und da geht's nach Leipzig. Eine Mannschaft, die eine schwierige Saison erlebt, so nenne ich es jetzt einfach mal, und wo man jetzt mit Blick auf die Tabelle, das ist wieder so ein Spiel, wo man sagt, naja, Favoritenrolle müsste eigentlich klar verteilt sein. Wir wissen, in der HBL ist das selten der Fall und das kann man auch so eindeutig
Danke,
nicht
dass
sagen.
Du schon sagst, ich kann den Satz bei mir selbst schon kaum noch hören.
Sehr gut, so. Habe ich dir deswegen gerne abgenommen. Trotzdem würde ich nochmal gern ja auch da nach deinem Gefühl fragen, wie schätzt du diese Aufgabe ein? Da ist ja dann auch die Vorbereitungszeit entsprechend kurz. Nach dem Melsungsspiel kommt Weihnachten und dann direkt nach den Feiertagen ist man dann eben schon in Leipzig zu Gast.
Also ich glaube, ich habe mehr Erinnerungen, wo ich nach Leipzig gefahren bin und es immer extrem schwer war. Sie immer bis aufs Blut gefightet haben und ich weiß auch gar nicht, ob unsere Bilanz da auswärts überhaupt ausgeglichen ist oder ob das nicht zugunsten von Leipzig ist. Also wie gesagt, Statistik.
Habe ich jetzt auch nicht parat, muss ich ehrlich sagen.
Habe ich jetzt nicht parat, hilft uns auch in dem Spiel nicht oder schadet uns in dem Spiel im Zweifel halt auch nicht. Was aber noch dazu kommt, dass gerade so ja angeschlagene Teams, so zum Jahresabschluss, genauso wie wir versuchen nochmal alles zu mobilisieren. Und was jetzt auch dazu kommt, ist, dass in Leipzig zu dem Zeitpunkt ja auch die Kulisse nochmal ein Tick größer wird.
Ja.
Die haben da eine besondere Situation, dass sie dann bis zu 7.000, sonst sind so glaube ich so 5 in der Größenordnung, tatsächlich auch als ausverkauftes Haus haben. Und wir hoffen, dass wir vielleicht auch mit dieser Erfahrung der weißen Wand aus Kiel jetzt dann einer ähnlich großen Kulisse entgegenblicken können und das in positive Energie für uns ummünzen können. Und so gucke ich auf diese Spiele, dass wir vielleicht auch so einen Dreh finden, dass wir jetzt nicht hinterherjammern, dass wir jetzt kein eigenes Heimspiel an der Stelle haben, sondern die Situation annehmen und jetzt zwei besondere Auswärtsspiele haben, die besonders schwer sind, aber auch ja besondere Chancen bieten, wenn man es denn besteht an der einen oder anderen Stelle. Und so gehen wir ran, denn auch Leipzig ist jetzt nichts, wo wir hinfahren und sagen, da warten wir mal, also egal wer da Favoritenrolle verteilt oder eben noch nicht, dass man da mal eben so Punkte erwarten kann und spätestens nicht in diesem Momentum. Und so werden wir da genauso rangehen und haben diesen Doppelpack, glaube ich, auch sportlich entsprechend in dieser Woche vorbereitet.
Ja, ich glaube, es stimmt, das haben wir in den vergangenen Jahren ja auch bei uns zu Hause immer erlebt. Dieses Weihnachtsspiel, das hat immer irgendwie nochmal so einen besonderen Reiz. Also da ist die Kulisse in Leipzig jetzt größer, aber es ist auch irgendwie nochmal immer so, dass man auch bei unseren Jungs bei den Heimspielen immer gespürt hat, jetzt wollen wir aber auf gar keinen Fall so zum Abschluss des Jahres hier zu Hause nochmal verlieren. Also ja, das macht sicherlich auch nochmal schwieriger. Auch da freuen wir uns drauf. Und dann ist das Jahr oder die Halbserie danach dann, wie gesagt, gespielt. Aber wir haben ja auch schon die ersten Termine für 2025 und da sind die Karten ja auch schon im Vorverkauf. 9. Februar gegen, jawohl, Leipzig. Dann kommen sie nämlich direkt zu uns. Also wer da noch keine Karte hat, gerne zuschlagen, auch gerne noch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Da wird sich sicherlich der ein oder andere drüber freuen, wenn das unterm Baum liegen würde.
Ich glaube, es lohnt sich auch, weil wo wir uns besonders drüber freuen. Wir haben natürlich auch geguckt, wie lange können wir denn dieses Momentum weitertragen. Jetzt nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben. Und wenn man jetzt schon sieht, dass wir auch für dieses Spiel schon bereits über 6.000 Karten verkauft haben, das wird uns helfen, weil wir haben auch den einen oder anderen Recken ja auch im Januar bei der Weltmeisterschaft im Einsatz, wo nicht so viel Zeit und Regenerationspause sowohl über den Jahreswechsel für die Nationalspieler als dann auch eben nach dem Turnier, abhängig davon, wie lange sie natürlich im Turnier bleiben mit ihren Nationalmannschaften, dann zu uns zurückkommen und wir wollen natürlich dann auch positiv ins Jahr starten und da wird uns diese Kulisse helfen. Und ich bin einfach auch dankbar für diesen Zuspruch in die gesamte Sportregion, weil das ist echt eine Symbiose, dass das so parallel in dieser Entwicklung geht und offensichtlich auch gelingt, alle miteinander, wie wir hier sind, diese Begeisterung auch ins Jahr 2025 rüberzutragen. Und deswegen schließt uns da gerne an. Ich hätte, dass wir noch ein paar andere Fans auch vielleicht dazu kriegen und dann auch wieder dort die Halle vielleicht komplett voll machen könnten. Das wäre ein unglaubliches Bild, ein unglaublicher Jahresstart. Und deswegen kann ich nur jeden einladen, auch mitzukommen. Die Mannschaft wird sich in jedem Fall zerreißen, das darf ich heute schon versprechen.
6.000, ja jetzt schon eine starke Zahl, bin mir sicher, das könnte klappen, auch weil so eine Weltmeisterschaft natürlich auch immer nochmal so eine mehr Aufmerksamkeit auf den Handball insgesamt lenkt. Jetzt haben wir in unseren Gesprächen über die letzten sportlichen Aufgaben und anstehenden sportlichen Aufgaben natürlich so den Jahresrückblick immer schon ein bisschen mit eingemischt. Ich habe trotzdem nochmal so ein, zwei Sachen, wo ich es gern chronologisch nochmal aufrollen würde. Das Jahr 2024 bei den Recken hat ja erstmal mit der zweiten Saisonhälfte der Vorsaison begonnen. Lass uns da noch einmal drauf schauen. Es war am Ende Platz 7, auf dem die Recken die Saison abgeschlossen haben. Das war ein Platz schlechter als davor, aber mit einem Punkt mehr als in der Saison davor. Eben dann leider ohne die Qualifikation für den Europapokal, was aber den Jungs aktuell ganz gut zu tun scheint, konzentrieren sich voll auf die Liga und geben da ordentlich Gas. In der Rückschau würdest du sagen, ja, hat uns jetzt nicht wirklich geschadet. In dem Moment hat es dich wahrscheinlich dann schon eher ein bisschen geärgert, dass man da nicht sozusagen direkt wieder nach Europa gekommen ist. Wie ging's dir da?
Jetzt habe ich ja die dankbare Rolle, dass ich mich ein bisschen aus der reinen sportlichen Momentaufnahme der Bewertung einer Saison oder einer Halbserie ein bisschen lösen kann. Und wir ja schon ein bisschen langfristiger gucken. Und wir haben es halt auch der Mannschaft vor der Saison gesagt. Uns ist etwas gelungen, dass wir erst das zweite Mal in unserer Geschichte zwei in diesem Korridor, oberes Tabellendrittel angrenzen, was wir so hatten, tatsächlich zweimal stabil eine Saison hintereinander gespielt haben. Und in dieser Saison haben wir die Chance, das ein drittes Mal zu bestätigen. Und mit welchem Tabellenplatz auch immer. Momentan sieht es ja danach aus, dass das zumindest zur Halbserie sehr gut gelingt. Auch wenn wir wissen, dass noch viel mehr Spiele zu spielen sind, als wir bisher schon gespielt haben. Das ist auch Teil der Wahrheit in diesem Jahr. Deswegen werden wir uns da nicht ausruhen an der Stelle, sondern das ist Anspruch nehmen, das weiterzunehmen. Und das wäre etwas, was wir so noch nicht hatten. Und über diese Stabilität, wir haben es in der Mannschaft schon angesprochen als Stichwort, steht da natürlich auch Konstanz und Stabilität in der Vereinsentwicklung. Wir wollen das ja mittelfristig, langfristig auf dieses Niveau heben. Deswegen kann ich mich ein bisschen von diesem Platz lösen. Wenn ich mich dann aber auch nochmal in den Juni dieses Jahres zurückversetze, dann kann ich schon sagen, dass mich das schon gewurmt hat. Gerade weil wir mit extrem viel Anstrengungen aus organisatorischer Sicht zu einem herausfordernden Zeitpunkt in den Europapokal reingerutscht sind. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die EHF dann den Europapokal ausgeweitet und im Sinne dann auf der Mittelstrecke auf alle Fälle auch aufgewertet haben will und man sich dem erstmal stellen muss. Mehr Spiele, mehr Organisationsaufwand, der finanzielle Aufwand, das Thema zu betreiben und das auch zu refinanzieren, ist ein großer. Und dass uns das parallel gelungen ist zu dieser sportlichen Stabilität, auch das einzuziehen mit diesem positiven Zuschauerzuspruch, der sich jetzt in dieser Saison fortsetzt, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und da jetzt den Stecker zu ziehen und nicht in diese Routine dieser Organisation weiterzugehen, sondern erstmal wieder rauszugehen, um dann vielleicht auf der Wegstrecke X, man weiß ja nicht, wann man sich das nächste Mal für diesen Europapokal über diese sehr, sehr starke und ausgeglichene Liga qualifiziert. Das hat mich schon gewurmt, weil grundsätzlich ist es aus der Organisationsentwicklung natürlich leichter, dann diesen Prozess durchzuziehen. Wenn ich jetzt heute drauf gucke und gerade dann, ich glaube, es war ein Moment mit Renas und Justus, wo wir drüber gesprochen haben, dann kann das in der Mittelstrecke und auch wenn ich an Richtung 25, 26 schon mal ein bisschen vorausgucke, auch helfen. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine Europapokalsaison mit der Intensität und auch den internationalen Spielen verfolgt, dass dieses Jahr auch hätte und dann nächstes Jahr wieder mit einer EM und dann wieder mit einer EM, die danach kommt und dann parallel eventuell auch Europapokal dazu, dann kann das schon über so 2-3 Jahre eine extreme auch Belastung sein. Und dazwischenzeitlich jetzt nochmal rauszukommen, jetzt dieses Jahr halt vielleicht leider keinen Europapokal zu haben, aber mit einer neuen Energie, auf die Themen im Kerngeschäft zu gucken, sei es Bundesliga sportlich oder aber auch für uns jetzt in der Geschäftsstelle, in der Partnerbindung, in der Zuschauerbindung, unter der weiteren Entwicklung von vielen weiteren Themen, wie zum Beispiel das Nachhaltigkeitszertifikat, was die Liga sich dieses Jahr gegeben hat, dann kann das in der Mittelstrecke auch zu was Gutem führen. Und du siehst, es ist sehr umfassend, deswegen konnte ich das jetzt nicht in einem Satz beantworten, dass ich schon glaube, dass wir auch aus dieser Situation dann was Positives rausziehen, auch wenn es sich im Juni dann erstmal nicht cool anfühlt, wenn du dann ganz, ganz knapp an diesen tollen Europapokalreisen eben vorbeischreibst.
Du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, als du gesagt hast, Refinanzierung, Europapokal ist ja, das haben glaube ich einige auch mitbekommen, nicht so lohnenswert finanziell, also da braucht man dann auch Partner wieder, die einem das ermöglichen, die hatten wir. Und jetzt würde ich auch gerne mal über den Zuschauerzuspruch hinaus mal ein bisschen auf die Entwicklung der Recken im Partnerkreis, in der Wahrnehmung, vielleicht auch in der Region Hannover, also alles, was so neben der Platte stattfindet, nochmal schauen. Inwieweit spürst du da auch nochmal einen Zuwachs, jetzt natürlich auch mit dem Erfolg, der aktuell da ist, dass du denkst, ja, wir werden immer mehr gesehen in der Region Hannover von den Sportfans, aber auch von den Partnern, so gesellschaftlich.
Das ist tatsächlich der Fall und viel wichtiger als die reine Anzahl von Partnern oder wie hoch denn das gesamte Partnervolumen am Ende des Tages oder ähnliches ist, ist für uns eine ganz zentrale Kennzahl und zwar diese Treuequote. Weil wenn wir über Stabilität, Kontinuität und auch kontinuierliches Wachstum sprechen, dann geht das in dieser, ja, wir haben ja keine 100 Leute in der Geschäftsstelle oder wie Bayern München 600, sondern es ist ja nach wie vor ein verhältnismäßig kleines Team zu der Außenwirkung, die wir erzählen. Und da ist es wichtig, dass wir eine Treuequote haben im Partnerkreis, die auch bei nach wie vor über 90, eher 95% über die ganzen Jahre liegt. Und das ist bemerkenswert, gerade in diesen wirtschaftlich durchaus sehr bewegten Zeiten, das hinzukriegen. Deswegen ist das natürlich der erste Dank neben den Zuschauern, wo wir hingucken und den ausrichten müssen. Und ich glaube aber auch, dass die Plattform und die Identifikationswirkung, die Recken erreichen, auch ein neues Niveau hat. Weil sonst schafft man es nicht, gleichzeitig diese Treuequote aufrechtzuerhalten. Und wir gehen jetzt, wir haben jetzt 350 Partner in der Eigenvermarktung oder Eigenbetreuung auch geknackt und wollen diese Entwicklung auch fortsetzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Partner sich gegenseitig anstecken wollen, weil sie das eben als Familie, als Zuhause, für sich als auch unternehmerische Netzwerkplattform auch sehen und auch die Mehrwerte erkennen. Und das sicherlich nur nicht nur die mediale Reichweite, sondern auch viele Themen, die unabhängiger davon sind, ob wir jetzt mal am Ende des Tages einmal mehr oder einmal weniger gewonnen haben der Saison. Und das macht uns schon stolz, muss ich sagen, diesen Zuspruch an der Stelle zu haben. Und um mal so eine Dimension zu kriegen, zusammen mit unseren Mikropartnern, laufen wir, was auch nochmal so knapp 500 Unternehmen sind, laufen wir so Richtung 800, 850, 900 Unternehmen raus, die sich auch diesen Recken angeschlossen haben. Und dieser Rückhalt, diese Stabilität, diese Breite zeigt eben auch, welche Wirkung wir inzwischen für die Metropolregion Hannover, für die Sportregion, für Niedersachsen Sportbotschafter insgesamt erreicht haben. Und das macht uns stolz, ist aber auch gleichzeitig Auftrag, jetzt aus diesen gegebenen Chancen auch was zu machen.
Botschafter ist ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt, auf den ich gern hinaus will, denn Renas und Justus, das ist ein weiteres Highlight gewesen in diesem Jahr bei den Recken, haben ja waren Botschafter für die Recken bei Olympia in Paris und haben wir anfangs auch schon gesagt, die Silbermedaille mit nach Hause gebracht. Da muss ich dich natürlich auch nochmal zu fragen, wie groß war der Stolz bei dir in dem Moment? Und, das muss ich auch von dir wissen, wo und wie hast du dieses irre Viertelfinale gegen Frankreich verfolgt? Wir haben es alle noch vor Augen, als Renas da das Unmögliche möglich macht und noch den Ausgleich erzielt, kurz vor Schluss.
Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlicherweise. Ich vermute, dass ich es zu Hause geguckt habe. So richtig präsent habe ich es nicht mehr. Was ich viel mehr in Erinnerung habe, und deswegen hatte ich das Bild, oder hast mich jetzt auf dem falschen Fuß sozusagen erwischt, ist der Empfang am Flughafen.
Ja.
Und diese Mischung zwischen... Da haben Menschen noch nicht realisiert, was sie tatsächlich geschaffen haben, konnten es vielleicht auch selber noch nicht richtig glauben. Auch ein bisschen Erschöpfung und Müdigkeit, was sicherlich an dem Turnier liegt, vielleicht aber auch an der verdienten Feier, die sich da auch angeschlossen hat. Mhm. Und wenn dann beide unisono sagen, also in dem Moment zurückzukommen und ist ja noch lange bis zu Ligastart und dann auch sagen, ich bin jetzt aber auch froh, dass ich hier bin und ich habe richtig Bock, mit den Recken weiterzumachen. O-Ton, ungeframed. Wäre auch gar nicht meine Erwartung oder ähnliches gewesen. Diesen Moment habe ich in Erinnerung. Den Empfang, den wir natürlich auch wertschätzend bereitet haben. Also vielen Dank auch nochmal an die Kollegen vom Flughafen, die da sehr, sehr viel möglich gemacht haben über die Kürze der Zeit. Das lässt sich ja nicht vorplanen von dem einen oder anderen auf Tag ins komplette Detail. Das hat auch mit dieser mit dieser Mannschaft zu tun, mit diesem Charakter zu tun, den die beiden jetzt an der Stelle jetzt mal sinnbildlich verkörpert haben, ja, dass so ein Momentum, wie wir es dieses Jahr erlebt haben, einfach möglich ist.
Und sie beide haben es auch umgesetzt. Sie haben diesen Schwung von Olympia beide mit in die Liga genommen. Das ist wirklich sehr, sehr beeundruckend und wird auch, glaube ich, ligaweit, guckt man da auch ja zum Teil schon so ein bisschen neidisch hier nach Hannover. Das war zwei so junge, das muss man ja immer mal raushalten, wie jung die beiden eigentlich noch sind, aber so starke Spieler haben, die auch so eine, ja, so viel Verantwortung übernehmen innerhalb der Mannschaft und da eben vorangehen. Nicht nur die beiden, aber eben auch. Und die beiden hatten wir jetzt gerade natürlich im Fokus, weil es um Olympia ging. Aber wenn man auf die Nationalmannschaft guckt, dann auf die deutsche Nationalmannschaft, dann kann man ja auch feststellen, dass neben Rinas und Justus der Reckenblock da auch immer stärker wird. Das haben wir auch dieses Jahr erlebt. Jetzt ist zum Beispiel auch noch Joël Bellem bei der WM mit dabei, in den Kader berufen worden. Im erweiterten Kader Lukas Stutzke, Marian Michalczyk. Das ist auch nochmal ein Indiz dafür, ja, wie viel man hier gerade, glaube ich, richtig macht, oder?
Ich würde gerne einen Moment vorher, du hast gesagt, Verantwortung nochmal kurz einhaken, weil wir haben auch Verantwortung für diese jungen Spieler, Rinas und Justus. Jetzt können die viel stemmen, tragen, das sehen wir, und wollen das auch, und wir trauen denen das auch vollumfänglich zu, aber muss halt auch aufpassen, dass die Last jetzt bei auch so jungen Spielern und unabhängig aller Leistungsfähigkeit jetzt auch vielleicht nicht zu groß wird. Und deswegen will ich das noch einmal unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist eine gesamte Mannschaftsleistung. Und es wäre jetzt auch despektierlich allen anderen, die in ihrer Rolle, sei sie mal größer, sei sie mal kleiner, und sowas verändert sich ja auch über den Saisonverlauf. Verletzungsabhängig, wir haben es erlebt. Marian hat uns zum Beispiel ja 2,5 Jahre als ja genialer Spielmacher getragen über viele Zeiten, hat jetzt das erste Mal in der Zeit eine Verletzungssituation gehabt, die nicht nach einer Woche irgendwie wieder abgeklungen wird oder überhaupt mal ein Spiel verpasst, dass sich da jetzt auch die Rolle verändert und dann andere reinspringen, und sei es im Tor jetzt die Konstanz, die wir dazu gewonnen haben, im Duo mit Joel und mit Simon, wo wir sehr froh sind, dass das in diesem Duo auch dann die nächsten Jahre so weitergeht. Lukas Stutzke hatte ich schon erwähnt, auch ein Willem Paulsen, der es nicht so leicht hat, dann als Backup hinter Renas, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ja zu Recht auch kriegt, da diese Rolle anzunehmen. Und wir haben auch Thomas Solzer, den ich an dieser Stelle mal erwähnen würde. Der kommt aus einem Ausland, muss sich an die Liga gewöhnen, und das haben in andere Spieler noch in ganz anderer Form gehabt. Was der schon angedeutet hat und wie er diese Rolle annimmt und welche Impulse er dann auch macht, das wird auch noch etwas, wo wir noch Wachstumspotenzial haben. Und ich könnte jetzt jeden Einzelnen durchgehen in dieser Rolle, wo wir was gesehen haben, würde es jetzt an der Stelle einfach mal belassen, um zu zeigen, dass es eben sehr wohl natürlich auch um Rinas und Justus geht mit der Leistung, die sicherlich einen Push in die Mannschaft auch reingegeben hat, aber sicherlich keine Einzelleistung ist. Und so gucken wir auch als Verein drauf, dass wir da die Schritte parallel gehen. Und auch unser Verein nimmt eine ähnliche Entwicklung, wie das jetzt gerade bei den beiden Jungs der Fall ist. Und mal gucken, wo uns das noch in Zukunft hinführen kann. Und ich glaube, das ist etwas, warum das auch möglich ist, so eine Leistungsentwicklung, weil es so gut zusammenpasst. Die Einzelinteressen, die die jeweiligen Spieler haben, die vielleicht aber auch unsere Partner, unsere Fans haben, als auch der Verein als Ausrichtung, dass das so in diesem Moment zusammenpasst. Da haben wir lange dafür gearbeitet, dass das so aufgeht. Das kannst du ja kaum ausmalen in so einem Moment. Umso mehr bin ich auf diese Gesamtentwicklung stolz und will es gar nicht auf einzelne sportliche oder sonstige Faktoren nehmen. Dieses Gesamtmomentum, und da wiederhole ich mich jetzt, das muss Hannover genießen, das müssen wir auch als Protagonisten genießen und ja, nicht drauf ausruhen, sondern weitermachen. Das kann sehr viel Lust auf mehr machen.
Und um die WM-Teilnehmer nochmal voll zu machen, Thomas Holstert hast du gerade angesprochen, der wird auch bei der WM mit dabei sein für Norwegen, und Jonathan Edvardsson für Schweden. Also nicht nur bei der deutschen Mannschaft haben wir WM-Teilnehmer dann im Januar, sondern eben auch bei Schweden und Norwegen. Ich würde noch zusätzlich ansprechen wollen zur Mannschaft. Du hast jetzt gerade viele Namen genannt und die mannschaftliche Geschlossenheit angesprochen, mal die sportliche Leitung ansprechen wollen. Weil da haben wir dieses Jahr ja auch zwei schöne Nachrichten erfahren. Wir haben zum einen erstmal im August haben wir erfahren, dass Christian Prokop seinen Vertrag bei den Recken verlängert hat und länger hier bleibt, und dann im Oktober auch Sven-Sören Christoffersen als sportlicher Leiter. Zwei sehr, sehr wichtige Bausteine für Kontinuität im Verein. Kannst du mal aus deiner Sicht, du ja auch mit beiden zusammen eng zusammenarbeitest, sagen, was ist das Besondere, was macht die Zusammenarbeit für dich aus? Zum einen zwischen dir und Smöre, zwischen dir und Christian, aber auch zwischen den beiden.
Also ich würde mal jetzt, ohne da jetzt eine Rangfolge da rausziehen zu wollen, natürlich mit Smöre anfangen, einfach weil ich Smöre schon viel länger kenne und wir ja auch in diesen Rollen schon einige Schlachten mehr geschlagen haben. Christian ist jetzt auf der Wegstrecke ja dann dazugekommen in dieses Team. Und was uns aber auch insgesamt auszeichnet als Verein, und da würde ich gerne auch nochmal Bernd Gessert und seine Werte haben wir angesprochen, mit reinnehmen. Vertrauen. Ein unglaubliches Vertrauen auf die, auf den Gegenüber, dass man auch mal intern Schwächen zeigen kann, intern auch mal sehr, sehr kontrovers diskutieren kann, aber wir es immer schaffen, im Sinne der besten Lösung, einen gemeinsamen Weg zu definieren und dass das ja auch zusammenpasst. Und da sieht man, glaube ich, auch in der Zusammenarbeit mit Christian, dass das auch über die letzten Jahre, die waren, sein Einstieg war ja alles andere als einfach bei uns, also, wenn man das erste Jahr anlegt, da muss man auch erstmal reinwachsen, dass das mehr und mehr zusammengewachsen ist. Deswegen waren das jetzt, glaube ich, für alle Parteien, wenn man mit denen spricht, relativ logische Schritte, dass wir so weitergehen. Und man sieht ja auch an Smöres Ausrichtung, dass das da an der Stelle auch sehr, sehr langfristig geplant ist. Und dieses Vertrauen zueinander plus auch das Vertrauen in die Stärken des jeweils anderen, die man vielleicht gar nicht selbst hat, plus die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir alle in unseren jeweiligen Bereichen und Stärken haben, das ist etwas, was uns momentan auszeichnet und was uns sehr, sehr gut gelingt, dass wir das zusammenbringen, nebeneinander legen können und uns damit gegenseitig auch potenzieren können. Und
bei Smöre ja sowieso, der ja auch schon hier gespielt hat und dann quasi den nahtlosen Wechsel gemacht hat in die sportliche Leitung. Aber auch bei Christian habe ich das Gefühl, der fühlt sich auch mittlerweile immer mehr oder was heißt immer mehr, aber hat sich relativ schnell hier zu Hause gefühlt einfach. Also das ist der Eindruck, den er auf mich vermittelt.
Das sagt er ja auch selbst und das ist auch etwas, wofür wir als Verein stehen. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie eine Durchstrecksstation oder irgendwas sein, sondern wir wollen ja auch eine Heimat bieten. Dass das im Sport nicht immer eine lebenslange Partnerschaft ist, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Es bleibt aber trotzdem immer ein besonderer Bestandteil, weil man arbeitet ja nicht nur hier, sondern man lebt ja auch in so einer Umgebung. Und gerade im Sport ist es ja so, mit den ganzen emotionalen Themen, die dazukommen, ist das ja sehr, sehr etwas, oder es ist etwas Besonderes, was diese Beziehung dann auch klassifiziert. Und man erreicht, glaube ich, auch nicht so eine Leistungsfähigkeit, die wir gerade erreichen, die, glaube ich, höher ist, als wenn man es für sich genommen alleine hinkriegt. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder jetzt spürt und dann auch wiederum auf das Vertrauen einzahlt, auf die, ja, auch und auf den gemeinsamen Erfolg, was wiederum stärker zusammenschweißt. Und dieses Momentum geht momentan eindeutig nur in eine Richtung. Wir werden nicht zusammenbrechen, wenn wir dann auf der Wegstrecke auch mal verlieren. Das ist auch ganz klar. Aber dieses Momentum ist, glaube ich, etwas, was diesen Wohlfühlfaktor gerade ziemlich groß macht. Das ist aber auch harte Arbeit, das muss ich noch ergänzen. Das ist jetzt nichts, was aus dem Himmel fällt und dann da ist und dann kommt das und dann geht das von selbst so weiter. Das ist mitnichten der Fall. Das ist eine harte Arbeit und das ist etwas, was uns vielleicht auch verbindet und auszeichnet, weil das kann ich für mich, glaube ich, in Anspruch nehmen. Das kann ich in jedem Fall mit Fug und Recht auch fürs Möhre sagen. Und auch Christian hat dieses Attribut, dass er ein unglaublich ehrlicher, harter, akribischer Arbeiter ist. Und dann kommen solche Geschichten zusammen, wie wir das hier gerade in dieser Konstellation, und ich möchte es gar nicht auf diese drei genannten Personen inklusive mir jetzt beschränken, weil es gibt auch eine Geschäftsstelle, es gibt auch ganz viele Menschen noch im Hintergrund, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann. Das ist etwas, was uns auszeichnet, was diesen Verein auszeichnet und ein erheblicher Anteil an diesem Erfolg, oder einen erheblichen Anteil diesem Erfolg ausmacht.
Und mit dieser harten Arbeit habt ihr auch zu etwas beigetragen, womit ich dann sozusagen den Jahresrückblick gern abschließen würde, denn wir haben dieses Jahr auch noch erfahren, dass Hannover, genauer die ZAG Arena, im Jahr 2027 bei der Handball-Weltmeisterschaft Spielort wird. Und das ist wirklich, also mich hat's extrem gefreut. Bei der letzten Heim-EM war Hannover nicht berücksichtigt worden, aber jetzt dann eben bei der Weltmeisterschaft. Und also ich habe da persönlich schon eine riesige Vorfreude drauf, auch wenn es jetzt noch ein bisschen hin ist, dann WM-Spiele hier in Hannover zu erleben. Wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, alle haben, die da waren und alle, die auch wahrscheinlich noch eine viel größere Zahl, die keine Karten mehr gekriegt haben bei der Olympia-Qualifikation im März.
Ja.
Da sieht man ja auch, welche Begeisterungsfähigkeit diese Handballregion hat und welche Wirkung das auch weit über die Landesgrenzen Niedersachsens hinaus hat. Bei diesen internationalen Spielen, da hat es, glaube ich, der Ticketverkauf und auch die Atmosphäre dann vor Ort haben, glaube ich, ganz viele, die jetzt Hannover vielleicht da an der Stelle so noch nicht, das war ja noch vor diesem aktuellen Zuschauermomentum, so auf der Uhr hatten, glaube ich, auch nochmal von den Sitzen gerissen und die Augen ein bisschen geöffnet, was möglich ist. Ich glaube, dass diese WM-Entscheidung jetzt nicht alleine darauf fußt, sondern vor allen Dingen auf der tiefen Verwurzelung, oder zumindest der DHB, auch formuliert in seiner Pressemitteilung, dass sie dahin gehen wollen, wo diese Bundesliga ist und entweder traditionelle oder auch ja wachsende Standorte haben. Und wir sind beides, ne? Schon ewig Tradition, Handballtradition über die Jahre und jetzt seit dem Aufstieg der Recken dann tatsächlich auch Bundesliga-Standort über die ganzen letzten Jahre. Und das ist sicherlich etwas, was ansteckend ist und wo sich die gesamte Region darauf freuen kann und stolz ist, dass wir uns auch über diesen Nährboden, und das würde ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, den Bernd Gessert geschaffen hat, in den die Recken reingewachsen sind, am Ende dann auch für ja das Handballland Deutschland eine gute Ausgangsbasis ist, eine Heim-WM 2027, die auch noch besondere Herausforderungen mit sich bringt, weil es auch eine nächste Entwicklungsstufe dieses Turniers und des internationalen Handballs sein soll, tragen kann und dass wir Teil davon sind. Darauf freue ich mich auch schon, auch wenn das momentan ehrlicherweise noch nur ein Moment weit weg ist.
Dann habe ich mir jetzt hier als nächstes noch einen Ausblick aufgeschrieben. Den haben wir auch jetzt eigentlich so die ganze Zeit immer schon mitschwingend abgearbeitet, aber trotzdem noch einmal explizit gefragt. Wir haben gerade die vielen positiven Sachen im letzten Jahr angesprochen. Wir haben die vielen positiven Effekte neben dem Spielfeld angesprochen. Würdest du es vielleicht so runterbrechen wollen, dass ihr eigentlich den Weg, den ihr jetzt eingeschlagen seid, mit auch den Werten von Bernd Gessert, auch das haben wir eben alles besprochen, nächstes Jahr, wenn es geht, einfach so weitergehen wollt?
Einfach kann man streichen.
Okay, gut, einfach streichen.
Aber gerne auch das. Also natürlich, weitergehen. Was sollten wir jetzt verändern? Die Treuequote habe ich angesprochen. Den Zuspruch habe ich angesprochen, den Glauben an die Stärke und dass wir auch weitermachen wollen, sieht man, glaube ich, auch an den ersten Entscheidungen, was die Kaderplanung dann auch über die Saison hinaus halt angeht, die sowohl als Kontinuität als auch an der gezielten Stelle vielleicht nochmal frische Impulse mit sich bringt. Deswegen blicke ich sehr positiv auf 2025, habe aber ehrlicherweise auch jetzt nicht mehr ganz in der Schublade, inzwischen liegt es auch schon ein bisschen weiter oben wieder auf dem Tisch, einige Themen und Handlungsfelder, an denen wir halt auch jetzt in diese Struktur weiter nachziehen wollen, weiter reinwachsen wollen, stabilisieren wollen und auch nächste kommende Ziele mit auf die Agenda nehmen wollen. Und auch das überschreibt 2025 und da ist sicherlich diese Zeitachse bis zur WM 27 oder bis zum Jahr 27 dann so der nächste greifbare Schritt, den wir jetzt dann ab dem Jahreswechsel auch angreifen und ins Visier nehmen.
Also vieles, auf das wir uns freuen können und damit würde ich diesen Teil des Podcasts jetzt einmal zumachen, aber ich werde dich natürlich jetzt zum Jahresabschluss nicht entlassen, ohne auch für dich nochmal eine bunte Fragerunde zum Abschluss zu haben. Es geht natürlich um Weihnachten, wir haben in wenigen Tagen Weihnachten und ich dachte mir, ich versuche jetzt mal ein bisschen rauszufinden, ob du ein Weihnachtsfan bist oder eher so der Typ Grinch.
Mit Justus Fischer kann ich nicht mithalten.
Okay, das kann, glaube ich, keiner im Team. Wir legen mal los mit meinen Fragen. Ich bin gespannt.
Voll auf die 12.
Erste Frage, hast du schon einen Baum besorgt?
Wir haben schon einen Baum, besorgt habe ich ihn nicht.
Das heißt, das hat wer gemacht?
Ramona, meine Partnerin.
Okay. Ist es
ein schöner Baum.
Ein großer Nordmanntanne?
Mittelgroß, ich glaube jetzt nicht überdimensioniert, aber ich glaube ein sehr schön gewachsener Baum, ein noch schön geschmückterer Baum und gehört irgendwie bei uns in der Familie seit Jahren dazu.
Das heißt, ihr schmückt auch schon vor Heiligabend, also ist der jetzt schon geschmückt? Ja. Weil das ist ja immer so, da scheinen sich ja ein bisschen die Geister. Manche sagen ja, den kann man doch erst an Heiligabend hinstellen. Einige sagen, dann hat man da ja gar nichts davon.
Also wir haben jetzt natürlich ein bisschen drauf geguckt, wo man denn anfangen kann. Ich weiß nicht, ob die Regel ist, ab dem 4., 3., 2. Advent oder ähnliches, ist jetzt tatsächlich seit kurzem, ich glaube seit dieser Woche, seit 2 Tagen steht es jetzt da. War ganz nett für mich, weil es mich dann abends überrascht hat, als das nett beleuchtet war. Weil dieses Jahr war es mir jetzt leider nicht vergönnt, das mitzumachen. Umso mehr freue ich mich dann auch, dass wir sehr viel Zeit im Kreise der Familie haben, was jetzt im Endspurt des Jahres unter der Woche immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und darauf freue ich mich einfach, auf diese heimelige Atmosphäre. Und dahingehend bin ich ein großer Fan tatsächlich von Weihnachten, weil man wirklich mal besinnlich zur Ruhe kommt, von der Lichterstimmung, von dem guten Essen, von Handy an die Seite. Dahingehend bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Weihnachten.
Geschenke gehören dazu zu Weihnachten natürlich auch. Wie sieht's da bei dir aus? Bist du der Last-Minute-Geschenke-Besorger oder bist du der mit dem langfristigen Plan, der sich übers Jahr schon mal aufschreibt? Na, das könnte was sein. Wie machst du das?
Also ich versuche das zu notieren, aber eigentlich nicht, weil Geschenke ist für mich, das macht man gerne, auch die Lieben überraschen. Ich glaube aber nicht, dass es da einen Stichtag für braucht. Also auch beim Geburtstag jetzt nicht einen Stichtag, auch wenn man es gerne dann so als Anlass nimmt. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass es halt über das ganze Jahr hinweg viel wichtiger ist, da auch mit besonderen Aufmerksamkeiten für seine Liebsten da zu sein. Und an Weihnachten ist es für mich jetzt vor allem die gemeinsame Zeit. Bisschen Überraschung haben wir auch schon und ich habe ja einen kleinen Sohn zu Hause ist, der auch sicherlich mit leuchtenden Augen da hinguckt. Wenn der Weihnachtsmann dann kommt, gibt es dann vielleicht eher nochmal die Kuscheleinheit mit Mama oder mit Papa, wenn der Mann mit Rauschebart an der Stelle kommt. Ja. Aber dahingehend freue ich mich sehr drauf. Und dann einfach das Spielen unterm Weihnachtsbaum ist eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen. Und das jetzt weitergeben zu können, mit meinem kleinen Sohn zu teilen, das ist auch was Besonderes.
Und natürlich gehört das Essen mit dazu. Weihnachten, ob es die Gans ist oder andere Gerichte sind, was kommt denn bei euch auf den Tisch?
Also ich glaube, wir haben es jetzt nicht ganz final entschieden. Für mich ist eigentlich eher ein Silvesteressen, was jetzt dieses Jahr zu Weihnachten kommt. Ich glaube, Raclette ist jetzt ganz hoch im Kurs.
Ah ja, cool. Ja, wir machen Fondue, das geht so in die ähnliche Richtung, ja, tatsächlich.
Was wir da jetzt anstellen, aber ansonsten war auch immer ganz abwechselnd. Oder damals, wenn ich an meine Oma zurückdenke, so Sahneschnitzel, das mit Kroketten, das Weihnachtsessen bei uns schlechthin gewesen.
Ja, cool. Viele schwören ja auch gerade an Heiligabend auf den Klassiker in Deutschland, auf Würstchen mit Kartoffelsalat.
Den hatten wir, glaube ich, noch an keinem Weihnachten, an das ich mich zurückerinnern kann.
Wir tatsächlich auch nicht. Bei mir gab es das auch nicht. Aber das ist, glaube ich, wenn man Umfragen sich durchliest, das häufigste Essen an Heiligabend jetzt, ne? Dann, wo es in Deutschland auf den Tisch kommt tatsächlich. In der Zeit mit der Familie, es werden auch gerne viele Weihnachtsfilme geguckt. Da würde mich nochmal interessieren, bist du da auch ein Fan oder läuft bei euch auch was? Hast du einen Favoriten so von typischen Weihnachtsfilmen, die laufen? Weiß nicht, Kevin allein zu Hause oder die Sissy-Trilogie oder was nicht alles im Fernsehen läuft?
Also abseits von Handballspielen und ab und an vielleicht tatsächlich mal einen Film, sind wir überhaupt keine Fernsehgucker. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, nichts, was wir an Weihnachten machen, sondern wir genießen die Zeit mit der Familie. Ich persönlich mag es auch gerne, so Brettspiele zu spielen. Das wird jetzt sehr kindgerecht auch mit unserem kleinen Sohn. Oder auch mal ein Kartenspiel zu machen. Gerade dann, wenn ich so an die Großeltern und auch noch Urgroßeltern-Generation denke, ist das etwas, was in den letzten Jahren auch immer besonders war. Da nochmal einen Doppelkopf oder mal ein Skat zu kloppen oder ein anderes Brettspiel zu spielen. Wir fokussieren uns eigentlich eher dann auf solche Sachen, um wirklich diese persönlichen Momente zu haben. Ja, das steht bei uns hoch im Kurs.
Und eine letzte Frage habe ich noch. Wie sieht's aus mit dem Gang in die Kirche? Das ist ja auch eine Sache, die, ja, glaube ich, immer weniger wird. Mittlerweile gehen immer weniger Menschen Weihnachten in die Kirche. Ist das, gehört's für dich dazu? Macht ihr das?
Die Familie macht es. In den letzten Jahren war es jetzt so, auch durch die Spieltage. Ich meine, wir spielen ja am 23. spät noch. Mhm. Zum Beispiel auch auswärts in Melsungen und dann auch, haben wir ja schon angesprochen, nach Weihnachten nochmal, dass es meistens dann so war, dass das für mich nochmal so ein Ruhemoment war, um nochmal runterzukommen. Die Familie ist aber insgesamt dann gegangen und dann habe ich halt die letzten Vorbereitungen gehabt, nochmal so einen Inhalt, einen Moment, ein bisschen abschließen, weil das ist ja auch emotional nicht so leicht, wenn man so ein Spiel oder, wir haben über das Jahr jetzt ausführlich gesprochen, das so abhaken zu kommen, das kommt ja dann erst in solchen Momenten. Deswegen ist das für mich meistens der Ruhemoment, die Familie geht aber insgesamt traditionell sehr gerne und auch da erinnere ich mich an die Jugend immer, weil man immer alle alte Freunde wieder gesehen hat, die man lange nicht gesehen hat und insofern auch ein schöner Moment. Ich habe da gute Erinnerungen dran.
Sehr schön. Ich glaube, ich habe herausgefunden, du bist kein Grinch, du bist eher Weihnachtsfan. Das ist jetzt, glaube ich, durchgekommen.
Auf besondere Art und Weise. Also ich würde mir das Attribut Weihnachtsfan so nicht geben wollen. Ich bin Fan von dieser Zeit zum Jahreswechsel. Das kann man. Das ist, glaube ich, rausgekommen. Und ja, schöner Anlass.
Auf jeden Fall. Muss ja nicht jeder so ein ich nenne ihn mal Weihnachtsultra. Justus ist unser Weihnachtsultra. Da kommt auch keiner so schnell ran. Ja, also von dieser Ruhe und diesem Runterfahren, von dem du gerade gesprochen hast, da hoffe ich, dass dir das gelingt, weil du hast es dir genau wie alle, wie ich finde, bei den Recken absolut verdient nach einem wahnsinnig tollen Jahr. Das war, glaube ich, so ein bisschen ja nochmal Revue passieren lassen haben jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Dankeschön für dieses tolle Gespräch zum Jahresabschluss und dann drücken wir natürlich jetzt noch die Daumen für die letzten beiden Auswärtsspiele in diesem Jahr. Und hoffen, dass es dann nächstes Jahr genauso weitergeht. Vielen Dank, Eike Korsen.
Vielen Dank, Janik, für das gute Gespräch. Allen draußen frohe, fröhliche, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns mit frisch getankten Energietöpfen wieder im neuen Jahr, spätestens Anfang Februar gegen Leipzig.
Und dann heißt es in der Halle natürlich wieder, jetzt kommt unser Motto zum Abschluss wie immer, Recken!
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen. Die